Ich will dich zu Beginn der Predigt einmal dazu einladen, dir etwas vorzustellen. Stell dir mal eine Welt vor, in der es keinen Virus gibt, der unser Leben lahmlegt. Stell dir eine Welt vor, in der jegliche Form von Leid Vergangenheit ist. Eine Welt, in der es keine Verletzungen gibt, weder körperlich noch seelisch. Stell dir eine Welt vor, in der unsere Beziehungen befreit sind von Neid, Betrug, Egoismus, Hass, Kälte, Wunden und Ignoranz und allein geprägt sind von echter Nächstenliebe und tiefer Freundschaft. Stell dir mal eine Welt vor ohne Angst, ohne Zwänge, ohne Furcht, ohne Sorgen. Eine Welt, in der die Sünde, die für so viel Zerstörung in unseren Herzen, unseren Ehen, unseren Familien sorgt, keine Macht mehr hat. Klingt fast nach einer Utopie, oder? Die ersten Seiten der Bibel laden uns dazu ein, uns so eine Welt vorzustellen. Wir werden zum Anfang unserer Welt geführt. Wir werden in eine Welt geführt, die irgendwie total fremd für uns ist, weil sie von perfekter Harmonie geprägt ist, von perfekter Ordnung, von Frieden und Ruhe. Und auch wenn diese Welt uns irgendwie fremd ist, ist es diese Welt, die ich euch gerade eingeladen habe, euch vorzustellen. Es ist diese Welt, die wir uns wünschen, oder? Nach der wir uns sehen. Es ist diese Welt, nach der wir uns sehen. Und warum? Weil wir für so eine Welt gemacht wurden. Das lernen wir am Anfang der Bibel, wo uns ein Gott begegnet, der die Welt als Zuhause für die Menschen erschafft. Ein Zuhause, in dem sie in seiner liebevollen Gegenwart leben sollten. Unter seinem Segen. Und dieses Bild der ersten Schöpfung, unberührt von den Folgen der Sünde, geprägt von Gerechtigkeit, von Liebe, von Frieden, lässt in uns diese Sehnsucht groß werden, die Sehnsucht danach, dass alles doch wieder gut werden soll. Wir beschäftigen uns heute mit einem der berühmtesten Texte der Menschheitsgeschichte. Es gibt nur wenige Texte, über die mehr geschrieben und diskutiert wurde als Genesis 1. Genesis 1 ist ein ganz besonderer Text, nicht nur aus theologischer und weltanschaulicher Sicht, sondern auch aus literarischer Sicht. Das fällt sofort auf, wenn man sich den Text vor allem in der hebräischen Sprache anschaut, aber auch im Deutschen. Genesis 1 ist nicht einfach ein trockener Bericht darüber, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ja, es ist ein Bericht. Ja, wir haben hier eine typisch hebräische Geschichtssprache, aber es ist ein Bericht, der sehr kunstvoll, fast schon poetisch gestaltet ist. Der gesamte Bericht ab Vers 3 hat die Rhythmik eines Liedes, durch das die Perfektion und die Schönheit dessen, was Gott hier erschafft, dargestellt wird. Vielleicht mal ein paar Details, die das verdeutlichen. Ja, wir treffen hier nicht nur auf 7 Schöpfungstage, sondern wir treffen auch auf 10 Schöpfungsworte. Beides Hinweise, 7 und 10 sind Zahlen für Perfektion im hebräischen Denken. Der erste Vers in unserer Bibel besteht aus 7 Worten im Hebräischen. Der zweite aus 14 Worten im Hebräischen. Alles Zeichen auf Perfektion. Da kommt gleich etwas, was perfekt ist. Und dann zieht sich Genesis 1 ab Vers 3 durch in einer wunderschönen Rhythmik. Ein Ausleger hat mal Genesis 1 mit einem wunderschönen, imposanten Musikstück, einer Oper verglichen. Die Verse 1 und 2 sind die Ouvertüre, also die Hinleitung. Und in Vers 3 beginnt das eigentliche Hauptstück, das spätestens im 6. und im 7. Tag seinen Höhepunkt hat, wenn Gott alles sehr gut nennt. Und dann wie ein König über seinem Eigentum thront. Und was ist die Botschaft dieses besonderen Textes? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir einige Dinge beachten. Zunächst einmal müssen wir uns fragen, wer hat diesen Text eigentlich als erstes gehört? Manchmal gehen wir als Menschen im 21. Jahrhundert einfach an so einen Text ran und stellen Fragen an einen Text, die dieser Text gar nicht beantworten will. Und wir müssen uns fragen, okay, wer waren die ersten Hörer und Leser dieses Textes? Und Tatsache ist, es war Israel, kurz nach dem Auszug aus Ägypten und kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Die haben diesen Text gehört. Und wir müssen uns fragen, was wollte Mose, der dieses Buch geschrieben hat, was wollte er mit diesem Text Israel sagen? Ja, Israel war aus der Sklaverei befreit, stand kurz davor, in ein neues Land zu gehen. Und jetzt kommt dieser Text. Dieser Text. Ja, das Buch Genesis läutet eine Botschaft ein, die sich durch die gesamte Bibel zieht, nämlich Gott erschafft sich ein Volk, um es an seinem Ort unter seiner Herrschaft wohnen zu lassen. Wenn du mal Lust hast zu Hause, kannst du das mal machen. Du kannst diese Linie von Genesis bis Offenbarung mal durchziehen für dich. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Das ist die rote Linie, die sich von Genesis bis Offenbarung durchzieht. Und die beginnt hier. Gott erschafft ein Land für Menschen, an dem sie unter seiner Herrschaft wohnen. Und womit endet unsere Bibel? Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gottes Volk unter Gott, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft. Das ist die große Linie, die sich durch die gesamte Bibel zieht. Und die Botschaft von Genesis reiht sich in diese große Geschichte ein. Und was uns Genesis 1 sagen will, ist Folgendes. Das ist die Botschaft. Der ewige Gott lässt durch sein mächtiges Wort die gesamte Welt entstehen und schafft ein Zuhause für die Menschen, das seine große Herrlichkeit widerspiegelt. Der ewige Gott lässt durch sein mächtiges Wort die gesamte Welt entstehen und schafft so ein Zuhause für den Menschen, das seine große Herrlichkeit widerspiegelt. Und diese Botschaft wird gewissermaßen in zwei Stücken jetzt entfaltet. Wir sehen erstmal den Anfang aller Dinge und dann ein Zuhause wird erschaffen. Und es beginnt mit dem Anfang aller Dinge. Und wir schauen uns nur den ersten Vers jetzt an. Mir ist vor einiger Zeit eine Internetseite untergekommen, die sich um Ahnenforschung dreht. Ich habe mich nicht angemeldet, obwohl es mich schon ein bisschen gereizt hat, mal zu schauen, ob ich vielleicht doch mit irgendwelchen Berühmtheiten verwandt bin. Ja, so mein Weg zur Berühmtheit, so, ne? Dass ich mich auf irgendjemanden berufen kann, der mal berühmt war. Ich habe es nicht gemacht. Aber was ich gemerkt habe, ist, warum reizt uns das eigentlich so? Ja, unsere eigene Geschichte, die Geschichte unserer Familie, ist uns nicht egal. Sie ist sogar ziemlich entscheidend für uns. Wenn wir mal das Ganze soziologisch und pädagogisch beachten, dann ist die Geschichte meiner Familie, meine eigene Geschichte, ist total entscheidend für meine Entwicklung, für meine Prägung. Ja, Soziologen und auch Psychologen weisen schon lange darauf hin, dass das Bewusstsein für die eigene Geschichte, die Auseinandersetzung mit meinem Ursprung, große Relevanz für die Entwicklung meiner Identität hat. Und ich glaube, dass diese Beobachtung auf einer viel tieferen Ebene noch relevant ist für dich und mich. Ja, dass es ungemein wichtig ist für uns Menschen, eine Antwort auf die Frage zu haben, woher wir letztendlich kommen, warum wir hier sind. Und es ist nicht spannend, dass die Bibel gleich im ersten Vers auf diese Fragen eingeht. Auf die Fragen, die jeden Menschen, egal wo er wohnt und wann er gelebt hat, beschäftigen. An irgendeinem Punkt seines Lebens. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Und die Bibel beginnt mit einem sehr einfachen Satz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber so einfach dieser Satz ist, er ist extrem gewichtig mit einer riesigen Bedeutung für unser Denken über uns selbst. Aber vor allen Dingen auch über Gott. Ja, jede Weltanschauung startet irgendwo bei einer Grundüberzeugung, die ganz am Anfang steht. Und die christliche Weltanschauung startet bei Gott, der vor und über allen Dingen steht. Gott ist das dritte Wort in unserer Bibel. Bereshit bara Elohim. Elohim ist das dritte Wort in der hebräischen Bibel. Er ist das Subjekt, er ist der Hauptakteur der Bibel. 35 Mal alleine im ersten Kapitel kommt der Begriff Elohim vor. Es ist seine Geschichte, die hier beginnt. Und im ersten Vers der Bibel lernen wir mindestens drei Dinge über Gott. Erstens, Gott war vor aller Schöpfung. Zweitens, er hat alle Dinge erschaffen. Und drittens, er hat alle Dinge aus dem Nichts erschaffen. Gott war vor aller Schöpfung. Ist es nicht interessant? Gott wird in der Bibel einfach so vorausgesetzt. Die Bibel startet nicht mit einer großen Verteidigung, dass es Gott gibt. Sie startet mit Gott. Er ist das eine Wesen, das vor allem und über allem steht. Er transzendiert Raum und Zeit. Ja, im Psalm 90, Vers 2 heißt es, ehe die Berge waren und die Erde erschaffen hattest und du die Erde erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ja, bevor irgendetwas war, war Gott. Bevor die Geschichte dieser Welt begann, im Anfang war Gott als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Geist. Gott, und das bedeutet, Gott ist absolut selbstexistent und vollkommen unabhängig von allem. Er ist vor seiner Schöpfung und das bedeutet, dass es eine klare Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf immer gibt. Er ist eine ganz andere Kategorie. Und dieser Gott, lernen wir, hat alle Dinge erschaffen. Hier steht, er schuf Himmel und Erde. Himmel und Erde, das ist ein Ausdruck, der alles, das Sichtbare und das Unsichtbare einschließt. Und es wird damit ausgesagt, dass Gott allein der Ursprung allen Lebens ist. Alles, was ist, jeder Mensch, der in diesem Raum sitzt, jeder Mensch, der je gelebt hat, verdankt seine Existenz ihm allein. Die gesamte Schöpfung existiert nur, weil er es wollte. Von den größten Bergen im Himalaya, die alles andere überragen, bis zu den kleinsten Molekülen und Zellen in unserem Körper. Das Universum in seiner gesamten Ausdehnung, jeder einzelne Stern, aber auch jedes einzelne Staubkorn. Es gibt nichts, was er nicht geschaffen hätte. Und es gibt nichts, was in Unabhängigkeit von ihm existiert. Die Schöpfung hängt am Schöpfer und sie gehört ihrem Schöpfer. Ausnahmslos alles ist sein Eigentum. Die Erde ist des Herrn und die Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Psalm 24, Vers 1. Gott hat alle Dinge erschaffen. Und dann lernen wir implizit durch diesen ersten Vers, dass Gott alle Dinge aus dem Nichts geschaffen hat. Das wird später in der Bibel, in Hebräer 11, dann nochmal bestätigt. Gott hat die Welt ex nihilo, aus dem Nichts geschaffen. Das kann nur Gott. Wir können das nicht. Wir können nichts aus dem Nichts erschaffen. Aber Gott ist so mächtig. Und es ist interessant, es gibt ein Wort hier im ersten Vers, das Wort schuf. Das ist das hebräische Wort bara. Und dieses Wort wird nur für Gott angewandt. Nur für Gott. Es ist ein Schaffen, so wie es nur Gott kann. Gott allein kann aus dem Nichts erschaffen. Nicht Materie ist ewig und war schon immer da, sondern Gott war da und hat alles erschaffen, aus dem Nichts gerufen. Im Anfang war Gott und Gott allein. Und für die ersten Leser, für die Israeliten, war das damals total wichtig zu hören. Schaut mal, ja, sie standen kurz davor, in dieses Land Kanaan zu gehen. Und dieses Land war voll von Menschen, die fremde Götter verehrten. Und das galt auch für das Land, aus dem sie gerade kamen, Ägypten. Und in dem Denken dieser Menschen, dieser Völker, war die Erde ein chaotischer Ort. Es war der Austragungsort von Kämpfen und Rivalitäten zwischen verschiedenen Göttern. Die Erde war innerhalb ihres Denkens willkürlich entstanden, zufällig. Und die erste Botschaft, die Mose ihnen jetzt mitgibt, ist, dass ihr Gott der einzig wahre und lebendige Gott ist und alles, was sie sehen, geschaffen hat. Ja, sie durften wissen, diese Götter in Kanaan sind keine Götter. Sie sind menschengemacht. Unser Gott hat Himmel und Erde gemacht. Er ist der lebendige Gott und der ewige König. Und deshalb ist der Schöpfungsbericht mehr oder weniger auch eine Art Polemik. Es ist eine Polemik, eine Kritik an den anderen Religionen. Ja, ihr werdet nachher sehen, dass Gott zum Beispiel sagt, wie er Himmel und Erde erschafft und auch Sonne und Mond. Sonne und Mond waren im Denken der Kanaaniter Götter. Genauso wie einige große Tierwesen Götter für sie waren. Und hier macht Gott klar, nein, ey, das sind einfach nur, das sind Wesen, die ich geschaffen habe. Es sind Geschöpfe von mir gemacht. Und was für das Volk Israel eine total wichtige Wahrheit war, hat auch riesige Relevanz für uns im 21. Jahrhundert. Denn das, was hier steht in Genesis 1, Vers 1, beeinflusst unser Denken über uns selbst. Wenn es einen persönlichen Gott gibt, der uns gemacht hat, dann bedeutet das, dass du geschaffen bist, dass du gewollt bist und dass du nicht zuallererst dir selbst gehörst, sondern deinem Schöpfer. Es ist interessant, oder? Der erste Vers der Bibel beantwortet eigentlich gleich drei Fragen, die uns alle bewegen. Wer bin ich? Warum bin ich? Und wozu bin ich hier? Wer bin ich? Ich bin Geschöpf. Warum bin ich hier? Weil Gott mich geschaffen hat. Wozu bin ich hier? Weil der persönliche Gott mir eine Bestimmung gegeben hat. Und das ist total befreiend. Ich meine, ich kann es manchmal schon nicht mehr hören, wie wir in unserer individualistischen Welt manchmal denken, ja, du musst selbst bestimmen, was für dein Leben richtig ist. Du musst deinem Leben Sinn geben. Das ist total knechtend. Das ist total knechtend. Aber da ist ein Gott, ein Schöpfer, der jedem einzelnen Leben, wie heile oder kaputt es von außen auch aussieht, Wert und Bedeutung gibt, indem er sagt, ich habe dich gewollt. Ich habe dich gewollt. Und ich glaube auch, dass für uns Christen Genesis 1 die Grundlage für tragfähige Hoffnung ist in unserem Leben. Denn als Kinder Gottes dürfen wir wissen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist das nicht richtig gut? Dein Leben, egal wie chaotisch es dir im Moment auch vorkommt, dein Leben ist nicht der Willkür irgendwelcher Naturlaunen oder einem blinden Schicksal oder Umständen deines Lebens ausgeliefert. Die Hände, die das Universum formten und es auch jetzt noch halten, sind die Hände, die dein Herz und dein Leben halten. Das ist, was Gott uns hier sagen will. Das ist ein riesiger Trost für dich und mich, oder? Aber ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass diese Verse, dieser erste Vers der Bibel, gerade für unsere atheistischen Freunde wirklich herausfordernd ist. Viele Menschen um uns herum haben sich längst von dem Gedanken eines persönlichen Schöpfergottes verabschiedet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung der Predigt, je länger ich darüber nachdenke, desto herausfordernder finde ich es, ohne diese Überzeugung zu leben. Ohne diese Überzeugung zu leben, dass es einen persönlichen Gott gibt, der diese Welt gewollt und geschaffen hat. Ich bin immer fester davon überzeugt, dass es unzählige Fingerzeige Gottes gibt, die keinen anderen Schluss zulassen als diesen. Dass da ein persönlicher Gott ist, der uns gewollt und geschaffen hat. Und was sind das für Fingerzeige? Da ist zum einen die Entdeckung von Ordnung und perfekter Abstimmung, die wir in unserer Welt finden. Da ist dieses Empfinden in unseren Herzen von Gut und Böse und die Frage, wie es eine Moral, die für alle bindend ist, überhaupt geben kann, wenn es keinen Gott gibt, der sagt, was gut und böse ist. Da ist unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und dem Ende von Leid, die uns ungefragt darin erinnert, dass wir eigentlich für eine andere Welt geschaffen wurden, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und ganz ehrlich, was ist mit der Bedeutung und der Realität von Dingen, die nicht materiell sind? Liebe, Vertrauen, Freundschaft. Dinge, ohne die wir nicht leben wollen und ganz ehrlich, auch nicht leben können. Aber es sind eben Dinge, die nicht mit einem materialistischen, naturalistischen Weltbild erklärt werden können. Und trotzdem leben wir davon. Und was ist mit unserer Erfahrung von Sinn und Bedeutung, wenn wir Schönheit erleben, vor allen Dingen in der Natur? Tim Keller hat das so wunderbar mal zusammengefasst. Warum haben wir in der Gegenwart atemberaubender Schönheit unweigerlich das Gefühl, dass es genauso sein muss? Dass es so richtig ist? Dass diese Welt doch sinnvoll sein muss? Wie sehr Menschen auch verkünden, dass diese Welt kein Ziel, keinen Sinn hat. Wenn wir Schönheit erleben, wissen wir, dass es anders ist. Wir wissen es. Und ich bin deswegen auch fest von überzeugt, dass es diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Glauben an einen Schöpfer und auf der anderen Seite Naturwissenschaft gar nicht gibt. Sondern die Überzeugung, dass diese Welt gewollt, durchdacht und geordnet geschaffen ist, ist erst die Grundlage für Erkenntnis, Logik und Wissenschaft. Diese Welt wurde geschaffen, um entdeckt und erforscht zu werden. Und das, was Teil meines Denkens werden kann, muss vorher klar gedacht worden sein von Gott. Und all das sind Fingerzeige Gottes, die uns darauf aufmerksam machen. Die Geschichte dieser Welt ist keine Geschichte des Chaos. Sie ist keine Geschichte willkürlicher Naturprozesse. Es ist die Geschichte eines liebevollen, persönlichen, dreieinigen Gottes, der diese Welt gewollt und geschaffen hat. Es ist diese Geschichte, die tief im Herzen jedes Menschen verankert ist. Weshalb die Bibel auch sehr klar lehrt, dass jeder Mensch um die Existenz Gottes weiß. sie aber willentlich unterdrückt, dieses Wissen willentlich unterdrückt, vor allem, weil wir nicht Gott, sondern uns selbst gehören wollen und für uns leben wollen. Aber wisst ihr, ich hab unter der Woche mal drüber nachgedacht, wie befreiend das ist, was hier ganz am Anfang der Bibel steht. Schaut mal, unser Text zeigt uns, dass Gott und eben nicht Materie den Anfang gesetzt hat. Gott ist der Ursprung aller Dinge und die Quelle alles Lebens, nicht Materie. Wenn wir aber davon ausgehen, dass tote Materie der Ursprung von allem ist, der Ursprung von Leben, dann werden wir auch immer nur für das leben, was wir mit unseren Händen greifen können. Wenn wir davon ausgehen, dass tote Materie der Ursprung des Lebens ist, dann werden wir immer nur für Materie leben. Wir werden uns davon bestimmen lassen. Wir werden uns darauf ausrichten. Wir werden den Sinn und Wert unserer Existenz davon abhängig machen, was ich habe oder eben nicht habe. Aber was ist, wenn da ein Gott ist, ein Schöpfer, der dich gewollt hat, der dich in Liebe geformt hat und dich dafür gemacht hat, pure Freude in einem Leben mit ihm zu erleben? Was ist, wenn da ein Gott ist, der diese Welt gut gemacht hat und der uns durch die Schönheit seiner Schöpfung auf seine Schönheit aufmerksam macht? Die eine Schönheit, die groß genug ist, um unsere Herzen zu füllen. Gott hat dich und mich geschaffen, um ihn mehr als alles andere zu genießen und darin maximale Freude zu erleben. Und wenn wir als Menschen zu dieser Bestimmung zurückkehren, dann sind wir frei. Dann sind wir wirklich frei. Dann können wir die Schöpfung genießen, aber müssen nicht für sie leben. Wir müssen uns nicht von ihr abhängig machen. Und deswegen wundert es mich nicht, dass ein großer Teil unserer Mitmenschen für das lebt, was sie sehen und was sie greifen können. Denn am Anfang ihrer Weltanschauung, am Anfang ihres Denkens über die Welt steht nicht ein persönlicher Gott, der liebt, sondern tote Materie. Tote Materie. Und deswegen erwarten diese Menschen alles von diesem Leben und leben für alles, was dieses Leben ihnen geben kann. Und werden eines Tages bitter enttäuscht werden. Gott war vor aller Schöpfung und er bleibt außerhalb der Schöpfung. Er hat alle Dinge geschaffen, alle Dinge aus dem Nichts geschaffen. Das ist der erste Vers der Bibel. Gott setzt hier allen Dingen ihren Anfang, der größten Geschichte aller Geschichten, die jetzt so richtig startet. Und jetzt sehen wir, wie Gott ein Zuhause für den Menschen erschafft. Und das ist unser zweiter Punkt. Ein Zuhause wird erschaffen. Es gibt diese Fernsehsendung Zuhause im Glück, wo ein Team von Innenarchitekten und Handwerkern Familien helfen, ihr Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Vielleicht kennt ihr die, ja? Und es ist manchmal wirklich spannend zu sehen, wie dieses Team es schafft, diese Häuser, diese Zimmer komplett umzugestalten. Es ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Und toll sind immer auch die Reaktionen dann der Familie, die dann wieder hinkommt und das zum ersten Mal sieht, vor Freude weinen oder was auch immer und lachen. Und man merkt so richtig, diese Menschen, dieses Team von Innenarchitekten und Handwerkern, die haben aus einem Haus ein Zuhause gemacht, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne lebt. Und etwas Ähnliches sehen wir jetzt hier in Genesis 1. Wir sehen nicht nur einen Gott, der in seiner Macht alles ins Dasein ruft, sondern wir sehen einen Gott, der in seiner Liebe und Kreativität ein Zuhause für den Menschen erschafft. Und das ist, was ab Vers 2 passiert. Gott hat in Vers 1 angefangen, die Welt zu erschaffen. Vers 1 ist nicht einfach nur eine Überschrift für das Buch, sondern gehört zum Schöpfungsbericht dazu und beschreibt schon Gottes ersten Schöpfungsakt. Ja, ich weiß, dass da einige anders denken, aber ich würde mal so sagen, würde Gott erst in Vers 3 anfangen, die Welt zu erschaffen, hätten wir ein Problem. Denn dann würde er nicht aus dem Nichts erschaffen, weil in Vers 2 ist schon Materie da. Ja, nämlich Erde und Wasser. Also vielmehr glaube ich, dass Gott tatsächlich in Vers 1 schon angefangen hat, die Welt zu erschaffen, dass Vers 1 ein Statement ist, durch das alles in sein Schöpferhandeln eingeschlossen wird, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und jetzt kommt Gott runter auf die Erde und fängt an, das Sichtbare zu gestalten und zu formen, um einen Ort für den Menschen vorzubereiten. Und schaut mal, wie unser Text weitergeht. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war auf der Tiefe. Tohu wa bohu, wüst und leer. Ja, einige Eltern kennen das, wenn sie das Zimmer ihrer Kinder gehen. Wüst und leer. Ja, leer ist es dann meistens nicht, aber egal. Wüst auf jeden Fall. Ja, und Tohu Bavohu beschreibt den Zustand der Erde, bevor Gott schöpferisch eingreift. Bevor er die rohe Materie sozusagen nimmt und formt, um daraus ein Zuhause zu machen. Und Tohu Bavohu, Wüst und leer, diese Begriffe sind ziemlich berühmt im Alten Testament. Und sie beschreiben einen Ort, der aus menschlicher Sicht unbewohnbar ist. Da kann man nicht leben. Es ist ein Ort voller Chaos, Unordnung, eigentlich sogar tödlich. Und im weiteren Verlauf der Bibel benutzt Gott dieses Wort, um auch den Zustand von Menschen zu beschreiben, die sich von ihm getrennt haben. Ihr Leben wird wüst und leer. Aber dann geht unser Text weiter und wir sehen, wie Gott die Wüste und die Leere überwindet, und zwar durch seinen Geist und sein Wort. Um im Bild zu bleiben, Gott fängt an, aus einem Haus ein Zuhause zu machen. Und zunächst treffen wir auf den Geist Gottes. Hier heißt es in Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja, das ist das Bild eines Vogels, einer Adlermutter, die über ihren Jungen schwebt und sie beschützt vor Feinden. Wie eine Adlermutter schwebt Gottes Geist über der Erde und sorgt dafür, dass das Chaos zur Ruhe kommt. Dass Leben entstehen kann. Und das ist auch das Bild dafür, wie der Geist bis heute die Welt in ihrer Ordnung erhält. Und interessanterweise gebraucht Gott dieses gleiche Bild später, um zu beschreiben, wie er Israel gerettet hat. Und natürlich gibt es hier eine klare Botschaft für dich und mich schon. Die Botschaft hier in Vers 2 ist ganz klar. Grenzt Gott aus deinem Leben aus und dein Leben wird im Chaos enden. Irgendwann. Es kann nach außen noch super toll aussehen, aber es wird in deinem Innern beginnen. Und es wird irgendwann nach außen kommen. Aus deinem Leben wird eine Wüste werden, wenn du Gott ausschließt. Und dann beginnt Gott zu sprechen. Gott beginnt zu sprechen. 10-mal in den Versen 3 bis 31 sehen wir, dass Gott spricht und das eintrifft, was er spricht. Also nicht nur der Geist ist aktiv, sondern jetzt kommt sein Wort. Das ist übrigens auch heute noch so. Geist und Wort arbeiten immer zusammen. Und das ist auch, was der Psalmist beschreibt dann in Psalm 33, da heißt es, durch das Wort des Herrn ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Ja, also Gott erschafft durch sein Reden. Gottes Wort hat Kraft in sich selbst. Unsere Worte können auch etwas machen, also Worte machen etwas mit unserem Gegenüber, wenn wir zum Beispiel böse Worte verwenden, aber unsere Worte schaffen nichts. Aus dem Nichts. Gottes Wort schon. Und der Grund dafür ist, dass Gottes Wort eine Person ist. In Johannes 1 lernen wir das, dass Gottes Sohn das ewige Wort ist vom Vater, durch das alles gemacht ist, was wir sehen. Er ist der Logos, derjenige, durch den und zu dem hin alles geschaffen wurde. Was wir also sehen hier ist, die Schöpfung ist das Werk des dreieinigen Gottes. Und ich finde es total toll, was Gott jetzt macht. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als Michael vorhin die Textlesung, den Text mal komplett vorgelesen hat. Gott beginnt ab Vers 3, ein Problem nach dem nächsten zu lösen. Also für ihn ist es kein Problem, aber für uns. Ich meine damit die Probleme, die wir in Vers 2 antreffen. Schauen wir in Vers 2 rein. Ja, weder in der Wüste noch in der Finsternis kann der Mensch dauerhaft überleben. Ohne das Trockene kann der Mensch nicht überleben. Also Gott beseitigt jetzt durch sein Wort ein Problem nach dem anderen in diesen Schöpfungstagen und schafft damit den Lebensraum, das Zuhause für den Menschen. Und ich finde es total spannend, wie Gott hier präsentiert wird. Er ist total aktiv. Er spricht, er macht, er trennt. Er schaut sich das Gemachte an und er bewertet es. Und das Bild, das wir hier von Gott bekommen, ist nicht das Bild eines kühlen Architekten, denkenden hässliches Hochhaus in die Höhe zieht. Sondern was wir hier sehen, ist das Bild eines Handwerkers, eines Künstlers, der Stück für Stück etwas Geniales erschafft und es dann genießt und sich daran sogar freut. Und schaut mal, wie Gott hier vorgeht. Ja, die Verse 3 bis 31 haben ein Muster, das sich durchzieht. Gott redet, es geschieht, Gott schaut es sich an, bewertet es als gut oder sehr gut, nächster Tag. Und die Struktur dieser Schöpfungstage ist sehr einfach. Schaut mal, ich habe euch mal was mitgebracht. In den ersten 3 Tagen formt Gott die Erde, in den nächsten 3 Tagen füllt er sie. Und so stehen sich immer Tag 1 und Tag 4, Tag 2 und Tag 5, Tag 3 und Tag 6 gegenüber. Gott schafft die Form, füllt sie. Gott schafft die Form, füllt sie. So sind diese Schöpfungstage aufgebaut. Also es ist eine unglaubliche Ordnung, die Gott hier darstellt, wie der Text auch aufgebaut ist. Er will damit deutlich machen, dass er eine wunderbare Ordnung und Harmonie schafft und dass er die Erde, die er formt, auch füllt. Ganz kurz zu der Frage, die vielleicht den einen oder anderen bewegt. Haben wir es hier wirklich mit 6 Tagen à 24 Stunden zu tun? Nun, wenn ihr mich fragen würdet, ob ich Gott das zutraue, die Erde in 144 Stunden zu schaffen, dann würde ich sagen, ja, tue ich. Wenn ihr mich fragt, ob der Text das lehrt, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Denn es gibt aus meiner Sicht eine ganze Reihe an Hinweisen und Aspekten im Text, die darauf hinzudeuten scheinen, dass diese Schöpfungstage auch anders verstanden werden können und eben nicht chronologisch. Die Bibel beantwortet auch nicht die Frage nach dem Alter der Erde. Das tut sie nicht. Das sind unsere Fragen, die wir an den Text stellen. Aber die Botschaft dieses Textes ist eine ganz andere. Die Botschaft ist, hier ist ein ewiger Gott, der wie ein Künstler aus einer form- und gesichtslosen Materie ein Zuhause schafft. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Weil das ist die Botschaft, die die ersten Leser lesen mussten. Das ist die Botschaft, die wir hören müssen. Die Botschaft dieses Textes ist, dass Gott durch sein Wort ein Zuhause für den Menschen erschafft. Und die ganze Struktur unterstützt diese Botschaft. Sie zeigt, dass Gott eine wunderbare Ordnung erschafft. Das Gegenteil von wüst und leer. Gott schafft wie ein Künstler etwas Wunderschönes. Aus dem Chaos wird ein Kosmos. Wusstet ihr, dass das Wort Kosmos die ursprüngliche Bedeutung für Schmuck ist? Aus dem Chaos wird Schmuck, wird etwas Schönes, wird ein Kosmos. Und Gott lässt wie ein Künstler seine Kraft und Weisheit, seine Kreativität und Liebe in das Werk seiner Hände fließen. Und jedes Mal, wenn er etwas fertiggestellt hat, schaut er es sich an und sieht, es ist gut. Es ist gut. Am letzten Tag sogar, es ist sehr gut. C.S. Lewis hat deshalb geschrieben, es scheint fast so, als würde Gott die Welt ins Dasein singen. Strophe für Strophe lässt Gott Ordnung, Vielfalt und Schönheit entstehen. Und deshalb kann David im Psalm 19 auch sagen, dass der Himmel die Herrlichkeit Gottes verkündet. Der Himmel singt, die Schöpfung singt. Warum? Weil sie von ihrem Schöpfer ins Dasein gesungen wurde. Ja, warum ist es so, dass wenn wir atemberaubender Schönheit in der Schöpfung gegenüberstehen, dass es uns bewegt? Warum? Warum? Weil die Schöpfung dazu da ist, uns einzuladen, um mitzusingen. Wir sollen mitsingen. Die Schöpfung singt schon längst dieses Lied. Und wir sollen mitsingen. Darum ist die Schöpfung so gewaltig, so genial. Darum ist sie so atemberaubend schön. Darum ist das Universum so gewaltig. Die gesamte Schöpfung ist wie ein Echo dieses Liedes, das Gott gesungen hat. Es ist wie ein Echo der Macht und der Kreativität und Schönheit ihres Schöpfers. Johannes Calvin hat deswegen so recht, wenn er sagt, die ganze Schöpfung ist ein Theater seiner Herrlichkeit. Die gesamte Schöpfung. Und mit welchem Ziel tut Gott das alles? Mit dem Ziel, einen Wohnort für den Menschen zu erschaffen. Deshalb löst er diese Probleme, deshalb sorgt er für Ordnung, trennt Licht und Finsternis, Wasser und Land, damit er am Ende sagen kann, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Gott erschafft hier durch sein Wort ein Zuhause für den Menschen, wo dieser in der liebevollen Gegenwart unter der guten Herrschaft seines Schöpfers gesegnet leben kann. Ein Zuhause geprägt von ungetrübter Freude, von vollkommener Sicherheit, von geheilten Beziehungen, wo Zufriedenheit und Harmonie herrschen. Eine Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden sind. Eine Welt, in der der Mensch größte Freude erlebt in Beziehung zu seinen Mitmenschen und zu seinem Schöpfer. Das ist das Zuhause, für das Gott dich und mich geschaffen hat. Und ich habe zu Beginn der Predigt davon gesprochen, dass es diese Welt ist, nach der wir uns tief in unseren Herzen sehnen. Und wenn wir diese Welt aus Genesis 1 sehen, dann merken wir eine Sache sehr schnell. Wir sind nicht mehr zu Hause. Wir sind nicht mehr zu Hause. Wir schauen uns um, schauen uns selbst an und begreifen, es ist nicht alles gut. Das, was Gott hier sagt, ist irgendwie nicht mehr wahr. Es ist nicht alles gut. Wir sehen auf uns selbst, wir sehen so viel, es ist in mir, in meinem Leben kaputt. In mir ist total viel kaputt, um mich herum ist total viel kaputt. Was ist los? Etwas Tragisches ist passiert. Und kurz gefasst, wir haben unser Zuhause verloren. Wie? Ganz einfach. Der Mensch missachtete das Wort seines liebevollen Schöpfers. Und das hat unsere Welt und uns ins Chaos gestürzt. Die Trennung von unserem Schöpfer und seinem Wort führt zu Chaos. Habt ihr gemerkt, als Michael vorhin den Text vorgelesen hat, wie dominant Gottes Wort in diesem Text ist? Er spricht und spricht und spricht und spricht. Und er spricht und die Schöpfung folgt und alles ist gut. Und die Botschaft dahinter ist ziemlich klar. Wenn sich alles unter das Wort des Königs stellt, ist alles gut. Dann ist alles gut. Das Problem ist, Adam hat genau das nicht gemacht. Und wir, jeder einzelne von uns, hat genau das nicht gemacht. Wir haben uns von unserem Schöpfer abgewandt, indem wir sein Wort missachtet haben, jeder einzelne von uns. Wir haben uns dazu entschieden, unseren Willen über seinen zu stellen. Und das Ergebnis davon ist dramatisch. Wir sind in eine furchtbare Finsternis geraten durch unsere Sünde. Eine Finsternis, aus der wir ohne Gott niemals rauskommen. Und seitdem herrscht in dem Herzen jedes Menschen Tohu Babohu. Chaos. Unsere Herzen sind buchstäblich wüst und leer. Und die Folgen davon, die kennt ihr alle. Die sind sichtbar und spürbar in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem Leben und unseren Herzen. Wir sehen es in dem Verlust von Werten, die lebenswichtig sind. Wir sehen schreiende Ungerechtigkeit an allen Ecken und Enden unserer Welt. Wir erleben Verletzungen oder fügen anderen Menschen Verletzungen zu. So viele Menschen sind getrieben von Ängsten, von dem Druck, anerkannt zu sein, bestätigt zu werden, von Zwängen, von Süchten. In unseren Herzen gibt es eine riesige Wüste. Eine Wüste, die wir verzweifelt versuchen zu füllen. Mit materiellen Dingen, mit Anerkennung durch Menschen, durch was auch immer. Und trotzdem bleibt diese Wüste immer und immer leer. Wüst und leer. Weil nur Gott selbst groß genug ist, um sie zu füllen. Wir sind so verloren, dass Gott plötzlich, der am Anfang der Schöpfung immer wieder sagt, es ist gut, es ist gut, dass er plötzlich sagen muss über uns, da ist keiner, der gut ist. Nicht einer. Nicht einer. Das ist unser Zustand. Ohne Gott. Und gibt es Hoffnung für dich und mich? Ja, die gibt es. Und diese Hoffnung gibt es, weil unser Schöpfer sich vorgenommen hat, alles neu zu machen. Er hat sich vorgenommen, ein neues Zuhause zu schaffen, in dem alles wieder gut ist. Ganz am Ende der Bibel, am Ende der Geschichte hören wir, wie dieser Schöpfer, der am Anfang alles erschafft, plötzlich sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo meine Menschen in meiner Gegenwart in Frieden und in Ruhe leben können, bis in alle Ewigkeit. Genesis 1 will uns nicht nur einfach sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Genesis 1 will uns einen Appetit, eine Sehnsucht in uns wecken nach diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Und weißt du was? Gott hat jetzt schon damit angefangen, diese Welt zu erschaffen. Er hat damit angefangen, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Das Wort, durch das alles gemacht wurde in Genesis 1, kam in unsere Finsternis. Der Vater sandte seinen sündlosen Sohn in unsere verlorene Welt. Er sandte sie zu seiner Schöpfung. Er schickte seinen Sohn an das Kreuz von Golgatha, um dort stellvertretend für dich und mich zu sterben. Und weißt du, dort am Kreuz hing dein Schöpfer und dann öffnete er wieder den Mund, wie in Genesis 1, aber diesmal rief er aus: Es ist vollbracht. Und die Erde bebte, weil da der Schöpfer hing. Der Schöpfer selbst. Es wurde finster um ihn herum. Dort am Kreuz sprach der Schöpfer nochmal und diesmal sagte er: Es ist vollbracht. Und in diesem Es ist vollbracht brach die neue Schöpfung an. Und wenn du jetzt mit deiner Sünde, mit deinem Versagen, mit deinen Wunden, mit deinen Verletzungen im Glauben zu diesem Jesus kommst, der dort am Kreuz hing, dann macht Gott jetzt schon alles neu in dir. Er schenkt dir ein neues Leben, ein neues Herz. Und weißt du was? Gott schenkt dir nicht einfach nur eine Hoffnung auf ein Zuhause, das irgendwann kommt. Gott ist so genial, er macht dich hier und jetzt schon zu seinem Zuhause. Weil er sich dazu entscheidet, in dir zu wohnen. Merkst du, wie nah dir dein Schöpfer kommen will? Er macht dich zu seinem Zuhause, um dich irgendwann nach Hause zu holen. Ist das genial? Und ich will dich deshalb ermutigen. Schau mal nicht nach links und rechts, sondern auf dein eigenes Leben. Egal wie kaputt deine Situation jetzt gerade ist, egal wie chaotisch dein Leben jetzt gerade ist, egal wie krass deine Sünde und tief deine Wunden sind, die du dir selbst oder anderen hinzugefügt hast. Ich will dich ermutigen, bitte komm zu deinem Schöpfer. Komm zu deinem Schöpfer, denn er hat genug Kraft und genug Liebe, um alles neu zu machen. Alles. Er hat genug Liebe und genug Kraft, um alles neu zu machen. Der Gott, der am Anfang sagt, es werde Licht, ist fähig, jede noch so krasse Dunkelheit in deinem Herzen zu überwinden. Er schafft durch seinen Sohn Licht in deinem Herzen. Und wenn du Kind Gottes bist, aber jetzt so gerade in so einem richtigen Loch steckst, nicht glauben kannst, dass Gott dich noch liebt, weil deine Sünde einfach zu heftig ist, weil dir dein Leben und dein Herz gerade wüst und leer vorkommen, dann will ich dir etwas sagen. Wenn du glaubst, du bist zu schlecht, um zu Gott zu kommen, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Schöpfer und dein Vater zu dir sagt: Du bist gut in meinen Augen. Dann spricht der Schöpfer wieder diese Worte aus: Du bist gut in meinen Augen. Und weißt du was? Dein Schöpfer fängt sogar an, über dich zu singen, voller Freude. Warum? Weil du seine neue Schöpfung bist. Du bist seine neue Schöpfung. Und er sagt voller Liebe und voller Freude, egal was du gerade über dich denkst, egal was andere über dich denken, wenn du sein Kind bist, dann schaut er dich an und sagt: In meinen Augen bist du gut. Du bist meine neue Schöpfung und ich liebe dich. Und ich hoffe, dass du das annehmen kannst für dich, dass du zu diesem Gott, der die Welt geschaffen hat und in dir etwas begonnen hat, etwas Neues, dass du immer wieder zu ihm zurückkommen kannst. Gott segne dich. Amen.